SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. In Genf reisen die großen Player im Syrienkrieg zu Verhandlungen an. Russland und die USA. Wir sprechen über die Diplomatie der kleinen Schritte. Die Credit Suisse zahlt für ihre dunklen Börsengeschäfte in Dark Pools in den USA. Wir fragen, droht wieder Intransparenz auf dem Finanzmarkt, wie vor der Finanzkrise? Premiere nach mehr als einem halben Jahrhundert. In Burma wird das erste demokratisch gewählte Parlament eingeschworen, mit Widerstandskämpferin und Schattenpräsidentin Aung San Suu Kyi mittendrin. Geht es ohne Gotthard-Straßentunnel für eine Sanierungsspanne von rund 3 Jahren? Über die zweite Gotthard-Röhre streiten um eins zwei Mitglieder der Nationalrätlichen Verkehrskommission, Regula Ritz von den Grünen und Ulrich Gietzendanner von der SVP. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Im Zuge der Syrien-Gespräche in Genf hat die UNO gefordert, mögliche Kriegsverbrechen im Syrien-Konflikt müssten strafrechtlich verfolgt werden. UNO-Hochkommissar Said El-Hussein wies darauf hin, dass Zivilisten in belagerten Städten hungern würden. Es dürfe nach den Friedensverhandlungen keinen Straferlass für solche mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geben. An den Syrien-Gesprächen in Genf nimmt heute erstmals auch die russische Regierung teil. Russlands Vizeaußenminister Gennadi Gatilov werde mit UNO-Vermittler Staffan de Mistura sprechen und auch mit der Verhandlungsdelegation der USA, meldet die Nachrichtenagentur RIA Novosti. Der Bund, die Westschweizer Kantone und die Gemeinden haben sich auf Standorte für die geplanten Bundesasylzentren geeinigt. In insgesamt 4 Zentren soll die Westschweiz bis zu 1280 Asylsuchende aufnehmen. Als Standorte wurden Boudry im Kanton Neuenburg, Giffers im Kanton Freiburg sowie Grand-Saconnet im Kanton Genf bestimmt. Das 4. Bundesasylzentrum der Westschweiz wird im Kanton Waadt eröffnet. Der genaue Standort wird gemäss einer Mitteilung des Bundes noch diskutiert. Forscher in Großbritannien dürfen neuerdings die DNA menschlicher Embryos modifizieren, um körperliche Missbildungen bei Babys zu untersuchen. Die Gesundheitsbehörden hätten einem Forschungsinstitut in London solche Versuche an Embryos erlaubt, berichtet der Sender BBC. Die Versuche sollen in der ersten Woche nach einer Befruchtung stattfinden dürfen. Es handelt sich um eine der ersten Bewilligungen weltweit. Es bleibe aber verboten, manipulierte Embryos in den Mutterleib einzupflanzen. Die Credit Suisse und die amerikanische Börsenaufsicht haben sich im Streit über sogenannte Dark Pools geeinigt. Dies sind elektronische Handelsplattformen von Banken und Börsenmaklern, auf welchen Kunden anonym handeln, zum Beispiel mit Aktien. Die Credit Suisse bezahlt den US-Behörden insgesamt gut 84 Millionen Dollar. So entgehe die Großbank einer Anklage wegen Unterschlagungen auf Dark Pools, schreibt die US-Börsenaufsicht. Die Bank Julius Baer hat letztes Jahr fast 70% weniger Gewinn gemacht als im Jahr zuvor. Der Reingewinn beträgt 121 Millionen Franken. Hauptgrund für den Gewinneinbruch ist der Steuerstreit mit den USA. Julius Baer hat Geld zurückgestellt für eine Strafzahlung von umgerechnet rund 521 Millionen Franken. Auf diese hatte sich die Bank mit den US-Behörden geeinigt. Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren ist heute in Burma ein frei gewähltes Parlament zusammengetreten. Es war im November gewählt worden. Wahlsiegerin war die Nationalliga für Demokratie von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Damit endete die jahrzehntelange Vorherrschaft des Militärs in Burma. Aung San Suu Kyi wird nun die neue Landesregierung zusammenstellen. Präsidentin werden darf Suu Kyi aber nicht, da sie Söhne mit einem ausländischen Pass hat. Das Wetter: am Nachmittag scheint im Norden teilweise die Sonne, in den Alpen und im Süden ziehen dünne Wolkenfelder auf. Morgen ist es am Vormittag wechselnd bewölkt, am Nachmittag scheint ab und zu die Sonne. Es bleibt mild bei 11 bis 16 Grad, im Tessin wird es heute bis 19 Grad warm.
Jetzt soll in Genf an den Syriengesprächen etwas gehen. Nachdem Vertreter des Assad-Regimes und zersplitterte oppositionellen Gruppen bereits zusammengetroffen sind, kommen nun die zwei Schutzmächte an, Russland und die USA. Und damit soll auch der Druck auf die Hauptakteure steigen. Fragen unseren Mann für Sicherheits- und Diplomatiefragen, Fredrik Steiger, wie wichtig ist der Druck der beiden Großmächte auf die syrische Regierung respektive auf die Opposition?
Ich denke, dieser Druck ist sehr, sehr wichtig. Ohne diesen Druck wird es in Genf nur ausgesprochen wenig Bewegung geben, denn das Vertrauen zwischen den beiden Lagern ist minimal und es braucht diesen Druck von außen.
Wie weit sind denn die Positionen auseinander?
Sie liegen enorm weit auseinander. Man darf sich nicht vorstellen, dass in Genf nun zwei Lager vertreten sind, die nichts dringender wollen als Frieden. Die haben sehr, sehr viele eigene Interessen, die sich nicht unbedingt mit jenen der syrischen Bevölkerung decken. Vor allem das syrische Regime ist natürlich gestärkt im Moment dank der russischen Unterstützung und ist im Moment kaum zu Konzessionen bereit. Es verspottet hauptsächlich die Oppositionsdelegation, die sei nicht seriös, nicht glaubwürdig. Und andererseits hat die Opposition auch Angst, völlig untergebuttert zu werden, wenn sie Konzessionen machen würden. Also Gespräche über die eigentlich zentralen Themen, über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung, über Neuwahlen sind im Moment noch fast unmöglich.
Noch zum Stichwort Druck. Welche Druckmittel haben denn Russland und die USA gegenüber ihren Schützlingen?
Ich denke, dass die russischen Druckmittel auf das Assad-Regime beträchtlich sind, denn die Terraingewinne des Regimes wären ohne russische Militärhilfe nicht möglich gewesen. Also die Assad ist gestärkt dank der russischen und auch dank der iranischen Hilfe, muss man sagen. Hingegen sind die Druckmittel der USA auf die Opposition vermutlich weniger groß. Dies ist weniger auf die USA angewiesen als Assad, das auf Moskau ist.
Wenn man von den USA spricht, muss man gleich auch Saudi-Arabien nennen. Saudi-Arabien ist in Genf nicht vertreten. Kann es da eine Einigung geben ohne die Kraft, die derart starken Einfluss hat auf die islamistischen Kämpfer?
Ich denke, das ist ausgesprochen schwierig, denn Saudi-Arabien hat in der Tat wohl mehr Einfluss auf die Oppositionsdelegation in Genf, als die USA das haben. Die Saudis haben eine wichtige Rolle gespielt bei der Zusammensetzung der Oppositionsdelegation. Deswegen sind jetzt auch starke islamistische, religiös-fundamentalistische Kräfte vertreten in dieser Delegation. Und es ist nicht so klar, ob die Saudis nun Druck machen auf die Opposition zu Konzessionen.
Der UNO-Vermittler Staffan de Mistura wird von der einen Seite zur anderen pendeln. Was ist jetzt ein vordringliches Ziel im Moment?
Er muss im Grunde die beiden Lager überhaupt erst verhandlungsbereit machen. Noch sitzen die ja nicht mal am selben Tisch, nicht mal im selben Raum zusammen. Wenn es denn mal so weit kommt, dass sie wirklich zusammensitzen nach dieser Phase der Pendeldiplomatie des UNO-Friedensvermittlers, dann kann er immer noch nicht über die Zukunft Syriens verhandeln lassen. Es geht dann darum, zwei kurzfristige, vordringliche Ziele zu erreichen: eine Waffenruhe in Syrien und die humanitäre Zugänge für große Teile der Bevölkerung, die wirklich ums Überleben kämpfen dort.
Danke für die Erklärungen und Einschätzungen, Fredrik Steiger. Und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Die Präsidentschaftskandidaten in den USA, sie versuchen zu punkten, unter anderem mit Sprüchen von Abraham Lincoln vor den ersten Vorwahlen.
This is a campaign of the people, by the people and for the people.
Die Reportage aus Iowa vor dem ersten Realitätscheck für die Kandidaten. Julius Bär wiederholt eine bekannte Strategie: Reiche anlocken. Nur diesmal nicht in den USA, sondern in Asien. Und das dunkle Kapitel Militärjunta in Burma. Kann das heute abgeschlossen werden? Iowa, der kleine Agrarstaat im Mittleren Westen, wird heute sozusagen zum Zentrum der USA. Denn Iowa führt die ersten Vorwahlen durch. Das ist ein erster großer und wichtiger Test für die US-Präsidentschaftskandidaten. Und auf Iowa dürfte auch klarer sein, wer im Herbst Chancen hat, Präsident Barack Obama zu beerben. Kurz vor dem Showdown hat sich Beat Soltermann in Iowa an die Fersen der Favoriten geheftet.
In einer Schulkantine im Dorf Hubbard erklärt der konservative Republikaner Ted Cruz, dass er an seinem ersten Arbeitstag im Weißen Haus gleich alle Verfügungen Obamas rückgängig machen würde.
Now that's day one.
Und das sei nur der erste Tag. An den weiteren werde er die USA wieder zu ihren christlichen Grundwerten zurückführen. Cruz könnte die Vorwahlen in Iowa bei den Republikanern gewinnen.
I'm happy to answer or dodge any question you like. Yes, sir.
Er werde jetzt alle Fragen des Publikums beantworten oder ihnen ausweichen, witzelt er. Vor allem Letzteres tut er dann eine Stunde lang. Am Schluss posiert er gut gelaunt für Selfies und gibt Autogramme.
Yes, could you sign Absolutely. That for my daughter? Thank you.
In Iowas Hauptstadt Des Moines legt sich derweil Immobilienmogul Donald Trump für Veteranen ins Zeug.
Illegal immigrants are treated better in many cases than our vets, and it's not going to happen anymore. Not going to happen anymore.
Illegale Einwanderer werden besser behandelt als Veteranen, nicht mit mir als Präsident. Dann geht Trump, der den Politikern vorwirft, sie seien die Marionetten ihrer reichen Wahlspender, mit Geld auf Stimmenfang. 5 Millionen Dollar hätten er und seine reichen Freunde für Veteranen gesammelt. Und ein bisschen Politiker ist der Antipolitiker Trump inzwischen auch geworden.
Ivanka, it would be so great if you had your baby in Iowa. It would be so great. I definitely win.
Wäre es nicht schön, wenn meine hochschwangere Tochter Ivanka hier in Iowa ihr Kind gebären würde? Dann gewinne ich garantiert.
Stand up, honey. Say hello. Say hello.
Steh auf, mein Schatz, und sag Hallo, fordert er sie auf. Ivanka tut's und winkt in den Saal. Die Menge tobt. Im Unistädtchen Ames warten die Leute auf Hillary Clinton. Sie ist verspätet, so wie das sonst nur Präsidenten sind. Die Leute im luftigen Gebäude warten geduldig.
Yeah, we're groupies. We're Hillary groupies.
Wir sind Groupies, sagt eine ältere Dame, die von Texas angereist ist, um Clinton zu sehen. Ein 7-Jähriger hofft auf ein Autogramm.
I want to hear Hillary Clinton speak and I want her signature.
Er habe eben erst mit Sammeln begonnen. Hillarys Unterschrift wäre die erste. Dann taucht sie auf.
I thank you because I have learned a lot. I am convinced I'm a better candidate.
Sie habe in den Gesprächen mit den Leuten von Iowa viel gelernt, sagt Clinton. Sie will die Politik Obamas fortführen. Ihr Programm sei nicht so rückwärtsgewandt wie das der Republikaner, sagt sie, aber es sei auch realistischer als die Ideen, die ihr demokratischer Konkurrent Bernie Sanders habe.
So please go out and stand up for me on Monday night. And if you do, I will stand up and fight for you for the next 4 years. Thank you and God bless you.
Wenn ihr am Montag für mich stimmt, werde ich im Weißen Haus für euch kämpfen. Clintons Auftritt ist perfekt inszeniert, fast zu perfekt. Es gibt keine Autogramme, dafür ein paar Selfies über die Absperrung hinweg. In einem Hotel in Cedar Rapids stehen erstaunlich viele junge Menschen in einer langen Schlange, um Bernie Sanders zu sehen. Was fasziniert sie am 74-jährigen Sozialdemokraten?
You know, we're looking for honesty, we're looking for genuineness and we're looking for someone who looks out for us and that's what we feel about Bernie Sanders.
Bernie sei ein Politiker, der zu seiner Meinung stehe, sagt ein 26-Jähriger. Hilfreich ist sicher auch, dass Sanders den Besuch von öffentlichen Unis gratis machen möchte. Bernie Sanders kommt im vollbesetzten Saal sofort zur Sache. Wollen wir, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist?
Or whether Iowa leads this nation into a political revolution which transforms America.
Oder beginnt hier in Iowa eine Revolution, die die USA von Grund auf verändert? Sanders will die Reichen stärker besteuern, eine Einheitskrankenkasse einführen und Großbanken aufspalten. Anliegen, die am Anfang belächelt wurden, nun liegt er in Iowa in den Umfragen mit Clinton fast gleich auf.
Clinton oder Sanders, Cruz oder Trump, morgen früh wissen wir, wer bei den zwei Lagern die Vorwahlen gewonnen hat. Und Fotos aus Iowa von Beat Saltermann finden Sie jetzt schon auf srf.ch/news. Die Credit Suisse schlägt wieder einmal einen Rekord, wenn auch einen negativen. Mit insgesamt über 84 Millionen Dollar bezahlt die Schweizer Grossbank eine der höchsten Strafen wegen ihrer Börsentransaktionen in den sogenannten Dark Pools. Die CS hat sich in der Sache mit den US-Behörden geeinigt, um einer Anklage zu entgehen. Samuel Emch von der Wirtschaftsredaktion, was hat die CS genau Unrechtes getan?
Es geht um Informationen. Konkret habe die Credit Suisse Kunden nicht darüber informiert, dass Aufträge systematisch über die hauseigene Börse, den Darkpool eben, abgewickelt wurden. Kunden wurden auch nicht informiert, welche Art von Händler wie auf diesen Darkpools aktiv sind. Und ein zusätzlicher Vorwurf, Informationen über Kunden wurden in der Bank unzulässig weitergereicht.
Wieso sind diese Informationen so wichtig?
Darkpools sind private Börsen, bei denen grundsätzlich nicht bekannt ist, wer welche Aktien zu welchem Preis und in welcher Menge handelt. Diese Anonymität wird von vielen sogenannten Hochfrequenzhändlern ausgenutzt. Das sind superschnelle automatische Handelscomputer, die in Mikrosekunden Aktien kaufen und verkaufen und so quasi normale Anleger überholen können, potenziell abzocken können. Eine Pensionskasse, die Informationen oder Hinweise hat, dass sich solche Hochfrequenzhändler auf einer solchen privaten Börse tummeln, könnte sich also eine andere Handelsplattform suchen.
In diesen Darkpools werden ganze Aktienblöcke von Großinvestoren am Publikum vorbeigehandelt, eben im Dunkeln, also nicht an offiziellen Börsen. Wofür sind diese Darkpools eigentlich überhaupt geschaffen worden?
Genau, um anonym große Aktienpakete zu verkaufen oder zu kaufen. Eine Pensionskasse eben, die zum Beispiel eine größere Beteiligung abstoßen will, kann das über einen Darkpool machen, ohne dass es zu großen Kursausschlägen beim Aktienkurs kommt. So wirkt ein Darkpool also stabilisierend auf den Publikumshandel von Aktien.
Laut eigenen Angaben hat die CS den weltweit größten Darkpool, also die größte handelsinterne solche Plattform. Wie groß ist eigentlich der Anteil an diesen zum Teil intransparenten Plattformen denn insgesamt?
Die Darkpools, die sind in den letzten Jahren konstant gewachsen, besonders in den USA. Hier schätzt die Börsenaufsicht, dass das Handelsvolumen bereits auf 30% des gesamten Handels angeschwollen ist.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Geschäfte je länger, je mehr wieder intransparent werden? Also das wollte man ja genau nach der Finanzkrise vermeiden.
Das ist natürlich eine Gefahr, die vor allem auch durch die Technologisierung und Automatisierung der Finanzmärkte getrieben ist. Ein Buch, ein Bestseller hat vor rund 2 Jahren dieses Problem prominent aufgearbeitet. Das hat die Aufsichtsbehörden aufgeschreckt. Sie sind aktiv geworden. Die Konsequenzen, die spüren jetzt eben zahlreiche Darkpool-Betreiber, wie eben auch die Credit Suisse.
Danke Samuel Elmch von der Wirtschaftsredaktion für diese Einordnungen. Neben der Credit Suisse zahlte auch die Bank Julius Baer viel Geld, um mit den USA reinen Tisch zu machen. Die Zürcher Privatbank überweist rund 500 Millionen Franken in die USA, weil sie früher US-Amerikanern beim Schwarzgeldverstecken geholfen hat. Mit Schwarzgeld will Julius Baer sowieso nichts mehr zu tun haben, auch bei ihren neuen Kunden nicht. Die kommen inzwischen vor allem aus Asien und Afrika. Und alle haben eine blütenreine Weste, versichert die Bank. Wie sicher darf man sich da sein? Wirtschaftsredaktor Klaus Hammann.
300 Milliarden Franken Kundengelder verwaltet die Bank Julius Baer. Allein im letzten Jahr sind 12 Milliarden Franken dazugekommen. Zu einem kleinen Teil aus Europa, zu größeren Teilen aus Osteuropa, Afrika, Nahost und vor allem Asien. Eigentlich überraschend, dass so viele ausländische Kunden ihr Geld einer Schweizer Bank anvertrauen, obschon diese ihren alten Trumpf, das Bankkundengeheimnis, nicht mehr spielen kann. Überhaupt nicht, findet Julius Baer-Chef Boris Golardi. Die Schweizer Banken seien wegen ihrer guten Beratung nach wie vor attraktiv und das Geld, das heute zu Julius Baer komme, sei wirklich weiß, also versteuert.
Ich glaube, die Banken heute spielen aktiv eine Rolle, dass wir kein und versteuerte Gelder mehr annehmen. Wir beraten jetzt seit Jahren unseren Kunden und empfehlen denen, sich zu regularisieren. So, das ist jetzt versteuertes Geld. Sonst würden wir das gar nicht akzeptieren.
Doch wie stellt Julius Baer sicher, dass nur weißes Geld zur Bank kommt? Boris Golardi vertraut auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.
Ich glaube, es ist sicher ein Vorteil für uns, dass wir dort präsent sind, mit Mitarbeitern, die sich bestens mit den Umgebung, Umfeld und den Märkten auskennen.
Dominik Gross, Finanzexperte bei Allianz Süd, der Denkfabrik der Schweizer Hilfswerke, fehlt der Glaube.
Es ist schon auffällig, dass jetzt dieser Neugelderzufluss bei Julius Baer gerade offenbar vor allem aus Ländern kommt, wo eben die neuen Regeln der sogenannten Weißgeldstrategie, die die Schweiz ausgerufen hat, gerade nicht greifen.
Konkret meint Gross den automatischen Informationsaustausch und dieser gilt bisher einzig unter den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Nur in Ländern, wo Banken und Kunden wissen, dass Kontodaten automatisch an die zuständigen Steuerbehörden übermittelt werden, nur dorthin fließt ausschließlich versteuertes Geld, ist Gross überzeugt. Kommt dazu, versteuert heisst nicht zwingend sauber. Daniel Telesklav, Experte für Korruption und Geldwäscherei und Leiter der entsprechenden Fachstelle im Fürstentum Liechtenstein, schreibt auf Anfrage, dass gerade asiatische Länder bei der Betrachtung der Korruptionsrisiken sehr schlecht abschneiden würden. Es ist also in vielen asiatischen, aber auch afrikanischen Ländern für Schweizer Banken schwierig, wenn nicht gar unmöglich, sicherzustellen, dass sie nur sauberes Geld erhalten. Während der Julius Baer-Chef auf seine lokalen Mitarbeiter vertraut, fordert der Kritiker von Allianz Süd, dass die Schweiz sich für einheitliche Weißgeldregeln weltweit einsetzt.
Es dürfte ein beglückender Moment gewesen sein für Burmas hartnäckige Widerstandskämpferin, für Aung San Suu Kyi. Der Moment, als das erste frei gewählte Parlament seit 55 Jahren zusammengekommen ist heute Morgen. Nach jahrzehntelangem Kampf gegen die Militärdiktatur übernimmt Aung San Suu Kyis Partei, die NLD, die Macht im Land. Die große Aufgabe, das Land versöhnen und einen Weg in die Demokratie finden, auch wenn die Generäle noch einen Viertel der Sitze im Parlament für sich behalten haben. Frage an unsere Korrespondentin Karin Wenger. Wie bedeutend ist der heutige Tag für Burma?
Der heutige Tag ist extrem bedeutend. Es ist der Tag, an dem zum ersten Mal nach 55 Jahren ein demokratisch gewähltes Parlament zusammentrat. Beinahe 80% aller Sitze wurden von Aung San Suu Kyis Nationaler Liga für Demokratie, NLD, im November erobert. Und für die 70-jährige Suu Kyi bedeutet der heutige Tag bestimmt ein unglaublicher Sieg. Also sie war es ja, die die Demokratiebewegung seit den 80er Jahren angeführt hat und dafür beinahe 15 Jahre unter Hausarrest gestanden hatte.
Wie groß ist denn eigentlich noch der Einfluss dieser Generäle im Parlament und im Land?
Ihr Einfluss ist immer noch beträchtlich. Also die Armee, die behält 25% aller Sitze im Parlament per Quote. Und Armeevertreter, die besetzen wichtige Ministerposten. Und die Armee, die hat sich in den vergangenen 25 Jahren auch stark in der Wirtschaft ausgebreitet, eingenistet, sie durchdrungen. Und dabei werfen ihr unabhängige Beobachter große Korruption vor, zum Teil auch sehr ruchloses Vorgehen. Aber die Armee, die hat sich so Pfründe gesichert, die sie sicher nicht so schnell wieder aufgeben wird.
Nun ist das Parlament also zusammengekommen, wurde vereidigt. In diesen Tagen wird dieses Parlament auch den Präsidenten wählen. Und das Amt kann ja Aung San Suu Kyi trotz ihrer Verdienste für den Demokratisierungsprozess nicht bekommen, weil ihre Kinder, also ihre Söhne, den britischen Pass haben, als Ausländer gelten. Wie groß wird denn der Einfluss von Aung San Suu Kyi quasi aus dem Hintergrund noch sein?
Sie wird die Schattenpräsidentin des Landes sein oder vielmehr sie wird die wahre Macht in den Händen halten und über dem Präsidenten stehen, das sagte sie zumindest bei einer Pressekonferenz kurz vor den Parlamentswahlen im November.
I will make all the proper and important decisions with regard to government. I'll run the government and we'll have a president who will work in accordance with the policies of the NLD.
Also sie sagt, sie werde alle wichtigen Entscheide fällen und sie werde die Regierung führen und der Präsident, der müsse lediglich ausführen, was die NLD bestimme. Also das heißt, der Präsident, der wird eine bloße Marionette sein. Wer das genau wird, darüber wird gemunkelt. Es heißt sogar, Aung San Suu Kyis Leibarzt sei im Rennen. Eine der ersten Amtshandlungen des Parlaments wird nun sein, diesen Präsidenten zu bestimmen und der wird dann Ende März, Anfang April sein Amt aufnehmen.
Karin Wenger, es heißt immer wieder, Aung San Suu Kyi und ihre Partei suchten den Weg der nationalen Versöhnung. Wird man denn so in Burma die Schatten der Vergangenheit los mit einer Zusammenarbeit mit der Junta?
Wahrscheinlich nicht, aber Aung San Suu Kyi ist Realpolitikerin. Sie weiß, dass es für sie und ihre Partei rote Linien gibt, die es nicht zu überschreiten gilt. Und eine davon ist die strafrechtliche Verfolgung von Armeevertretern. Also die NLD-Chefin, die betonte deshalb immer wieder, man müsse nach vorne schauen, das heißt verknappt, die Generäle und Soldaten sollen nicht bestraft werden, auch wenn ihnen Menschenrechtsorganisationen schwere Menschenrechtsverbrechen anlasten. Aber wenn wir von Versöhnung sprechen, dann betrifft das eben nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart. Seit Jahren schwelen verschiedene ethnische Konflikte im Land und diverse Rebellengruppen, die kämpfen um Unabhängigkeit. Mit einigen von ihnen schloss die Regierung in den letzten Monaten Friedensabkommen, aber die wichtigsten von diesen Rebellenarmeen haben diesem Friedensabkommen nicht zugestimmt und kämpfen weiter. Und mit ihnen wird Aung San Suu Kyi eine Lösung finden müssen und die Armee wird dabei Teil der Lösung sein müssen, weil sie eben Teil des Problems ist.
Sagt unsere Korrespondentin Karin Wenger im Rendezvous. Der Gotthard-Straßentunnel ist in die Jahre gekommen. Die Zwischendecke, der Belag und das Innengewölbe müssen erneuert werden. Anpassungen braucht es zum Beispiel bei der Lüftung, der Entwässerung und den Sicherheitsstollen. Umstritten ist, ob es für die Zeit der Sanierung einen Weg durch den Weg, durch den Berg braucht, also ob es eine zweite Röhre braucht. Wir entscheiden darüber Ende Februar. Die Debatte darüber wird heftig geführt und weckt auch Erinnerungen. Denn der Gotthard sorgt seit seiner Eröffnung 1980 immer wieder für ganz ähnliche Kontroversen. Das zeigt die Rückschau von Samuel Buri.
5. September 1980. Das Orchester des italienischen Radios spielt aus Rossinis Wilhelm Tell zur Eröffnung des Straßentunnels. Und Bundesrat Hans Hürlimann betont:
Dieser Tunnel ist kein Korridor für den Schwerverkehr.
Doch schnell wird es laut in den Tälern, in Uri, im Tessin. Der Verkehr schwillt an, auch der Schwerverkehr. Rund 200.000 Lastwagen sind es im ersten Jahr. Die Tessiner, deren Autobahn noch nicht fertig ist, beklagen sich über den Lärm, während die Urner froh sind, dass der Verkehr aus den Dörfern verschwunden ist.
Wir sind glücklich, da wo wir wohnen.
Wir sind froh, das ist ein Vorteil für uns.
Der Verkehr ist fast unerträglich. Jetzt haben wir die großen Lastwagen meistens aus Italien.
Immer diese Lastwagen. Nach 10 Jahren Gotthardtunnel hat sich ihre Zahl auf 600.000 verdreifacht. Die Abgase sorgen für Besorgnis. Schutzwälder würden dadurch geschädigt. Umweltaktivisten aus dem Berggebiet lancieren die Alpeninitiative zur Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Bahn. 1994 in der Arena des Schweizer Fernsehens bieten die Urner dem damaligen Verkehrsminister Adolf Oggi die Stirn. Und der verliert die Nerven.
Und ihr müsst ja gar nichts sagen, Turner. Wir wollen euch alles zahlen. Straße.
Das Stimmvolk sagt Ja zur Alpeninitiative. Die Urner feiern. Landammann Hans-Rudi Stadler tanzt auf dem Altdorfer Lehnplatz. Sagt danach:
Es ist für mich ein klares Bekenntnis des Schweizer Volkes, dass der Schwerverkehr grundsätzlich auf die Schiene gehört.
Adolf Oggi bestätigt:
Es müssen dann zwingend die Lastwagen auf die Schiene.
Doch der Schwerverkehr, der durch den Gotthard braust, nimmt weiter zu, auf über 1 Million Lastwagen jährlich. Dann 2001 ein tragischer Unfall. 2 Lastwagen stoßen zusammen, es brennt im Tunnel. Die Rettung ist schwierig, erklärt ein Feuerwehrmann.
Ungefähr auf einer Länge von 150 Metern ist die Betondecke des Tunnels zu Boden gegangen. Und dort sind viele Fahrzeuge und sind sicher noch verschiedene Toten. Aber wie viele die sind, das können ich Ihnen eigentlich nicht sagen.
11 Tote sind es. Die Lastwagen werden nun nur noch tropfenweise durch den Tunnel gelassen. Seither liegt die Zahl der Durchfahrten wieder leicht unter 1 Million. 2004 wird im Zuge der Avanti-Initiative ein möglicher Ausbau am Gotthardbach abgeschickt. Verkehrsminister Moritz Leuenberger hält seine Freude nicht hinterm Berg.
Volk und Stände haben zum 4. Mal hintereinander gesagt, dass sie diese Verlagerungspolitik, die wir im Transitverkehr, im Güterverkehr erreichen wollen, unterstützen. Und darüber bin ich froh.
Und nun stimmen wir wieder über den Gotthard ab. Die Sanierung mit Bau einer zweiten Röhre. Der Umweltschutz ist diesmal sekundär. Die Lastwagen sind sauberer geworden. Sicherheits- und Wirtschaftsthemen dominieren. Und erneut ertönt das Mantra vom Schwerverkehr.
Die Kapazität des alpenquerenden Straßenverkehrs durch die Alpen darf durch die Sanierung nicht erhöht werden.
Verkehrsministerin Doris Leuthard tönt wie ein fernes Echo von Bundesrat Hürlimann anno 1980.
Unsere Verkehrspolitik sieht viel mehr heute und morgen den Güterverkehr auf der Schiene.
Über eine zweite Röhre für den Straßenverkehr stimmen wir am 28. Februar ab.
Samuel Buri. Und die Abstimmungskontroverse zum Thema zweite Gotthardröhre lässt auf SRF 1 und 4 News gleich die Emotionen aufkochen. Doch zuerst noch sachlich nüchtern die Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Dass Zivilisten im Syrien-Konflikt hungern müssen, ist laut UNO möglicherweise ein Kriegsverbrechen. Dafür dürfe es keinen Straferlass geben, fordert die UNO im Zuge der Syrien-Gespräche in Genf. Die Westschweiz soll in 4 Bundeszentren bis zu 1280 Asylsuchende aufnehmen. Als Standorte wurden Boudry im Kanton Neuenburg, Giffers im Kanton Freiburg sowie Grand-Saconnet im Kanton Genf bestimmt. Der 4. Standort ist noch offen. In Großbritannien dürfen Wissenschaftler künftig menschliche Gene bei Embryonen gezielt verändern. Dies zu Forschungszwecken. Es bleibt allerdings verboten, solche Embryonen in den Mutterleib einzupflanzen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.